Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Heute ist Ingo Frank zu Gast im Podcast. Er sitzt seit 2020 für die Satirepartei Die Partei im Regensburger Stadtrat. Er hat einen Master in Logistik und lebt in Schwabbelweis. Unser Gespräch war etwas anders als die anderen Gespräche. Viel Spaß!
Hallo Herr Frank.
Hallo Herr Roth, freue mich hier zu sein.
Herr Frank, die Leitfrage der Folge soll ja auch so ein bisschen sein, wie viel Satire steckt in der Regensburger Politik? Sie sind ja jetzt seit 6 Jahren im Stadtrat. Ich frage mal jetzt nicht, wie viel Satire drinnen steckt, sondern wie Sie die 6 Jahre so erlebt haben als Einzelstadtrat.
Sie waren 6 Jahre lang fast mittlerweile. Und meine Kollegen sind, was die Satire geht, auch nicht schlecht. Also da kann man noch einiges lernen. Ich habe viel miterlebt. Also wir waren ja ganz am Anfang in Koalitionsgesprächen. Dann, nachdem das gescheitert ist, Fraktionsgespräche. Und danach der ganz normale Alltag, der politische Alltag. Und ja, was da für Maßnahmen oder mein Slogan ist ja kein Quatsch mehr. Was da für Quatsch gemacht wurde, ist schon bemerkenswert. Quatsch darf man natürlich nicht mit Satire verwechseln. Deswegen bin ich gespannt auf die nächsten 6 Jahre, ob da noch Steigerungspotenzial ist.
Sie haben ja erwähnt, dass Sie in Koalitionsgesprächen waren. Wie haben die Sie, also vielleicht zur Erklärung, ist es ja so, dass man am Anfang irgendwie keine Koalition zusammenbekommen hat und dann versucht hat, auch Koalitionen zu bilden, die etwas exotischer sind. Also auf der einen Seite ist, würde ich sagen, eine exotische Koalition zustande gekommen, also die denkbar konservativste, die man haben kann, bis auf die AfD. Und auf der anderen Seite hatte man teilweise Gespräche, in denen gleichzeitig ein Ludwig Artinger drinnen saß und ein Jakob Friedel beispielsweise. Oder Sie und wer war dann noch alles dabei?
Ja, Frau Freihofer noch.
Frau Freihofer zum Beispiel.
Und also mit der ÖDP und den Grünen hätte es dann ohne die Brücke quasi gelangt. Das war so ein bisschen das Ziel, aber genau, also quasi zwischen diesen Extremen, also Freie Wähler, Friedel, Spaßpartei FDP und mir, ist es dann so ein bisschen gescheitert. Und deswegen, ja, das hat sich dann die Oberbürgermeisterin leider für die grauenvolle Koalition, wie ich sie immer nenne, entschieden. Und ja, da ist eigentlich schon das erste Witzige passiert. Also wie mir wurde gesagt, dass so ein Koalitionsvertrag ist schon sowas, ein Vertrag, wo man sich dran hält und so.
Was Heiliges.
Was Heiliges, genau. Und ja, aber wahrscheinlich nicht für 6 Jahre, das wurde dann nicht dazu gesagt.
Ich glaube, wenn man, wenn ich jetzt in die Rolle der Oberbürgermeisterin schlüpfe und so eine Koalition bilde, dann will ich ja eigentlich eine Koalition, die verlässlich ist, die 6 Jahre durchhält. Und man würde ja eigentlich bei Ihnen zum Beispiel meinen, weil Sie auf dem Papier aus einer Satirepartei kommen, da weiß man jetzt nicht, wenn man irgendwie eine Stimme Mehrheit hat, ob das dann 6 Jahre auch wirklich sauber durchhalten wird. Das Lustige ist ja, dass die Koalition trotzdem geplatzt ist. Wie haben Sie das so erlebt dann?
Ich habe das natürlich hautnah miterlebt und also ich will jetzt den regierenden Parteien nicht zu nahe treten, aber ich denke, ich habe da sehr stark eingewirkt, dass sie dann am Ende gescheitert ist. Und so ein bisschen Genugtuung war dann schon dabei. Also weil natürlich wird mir oft die politische Kompetenz abgesprochen, aber ja, nur weil man sie jemand abspricht, heißt nicht, dass andere sie auch nicht haben. Und und am Ende ist es gescheitert, ja. Und es lag nicht an mir, im Sinne von, dass ich aus der Koalition rausgegangen bin oder so lange dagegen geschossen habe, bis ich rausgeschmissen wurde. Das gibt ja da immer 2 Erzählungen. Das Spannende ist, dass ich ganz früh schon mit der Gertrud ein Gespräch hatte. Da waren wir noch im Marina-Forum, wo sie mich so gefragt hat, ja, ob ich mitmachen will oder nicht. Und ich habe gesagt, mach doch wechselnde Mehrheiten. Das ist doch Demokratie, das ist der Sinn von dem Kollegialorgan. Und da war sie noch ein bisschen skeptisch und dann hat sie es irgendwann gemerkt, ja, es ist einfacher oder es ist vielleicht sinnvoller, dass Parteien dafür abstimmen können, für was sie gewählt wurden und nicht, weil sie in der Koalition sind, sich dann immer rausreden können. Ja, also ich habe quasi, ich würde es ja gerne machen, aber entweder fehlt das Geld oder mein Koalitionspartner sagt halt, ich muss das und das machen. Und deswegen sehe ich, also wenn es jetzt keine absolute Mehrheit für die Partei gibt oder eine andere Partei, die mich dann mir eine Mehrheit verschafft, dann sehe ich eigentlich das als Zukunftsmodell auch für die nächsten 6 Jahre.
Vielleicht zur Erklärung, wenn wir im Gespräch von der Partei sprechen, dann ist es ja so, dass Ihre Partei die Partei heißt. Also das ist quasi vielleicht für Menschen, die jetzt noch nicht so viel mit Politik zu tun haben, dann das schwer auseinanderzuhalten. Aber quasi, wenn wir die Partei sagen, dann ist es Ihre Partei.
Wir können auch die Partei sagen.
Oder so.
Genau, ja. Ja, das ist richtig. Das ist immer schwierig. Die Partei, also steht ja für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung, Basis Demokratische Initiative, kurz die Partei. Und es ist auch jetzt wieder auch für unsere Mitglieder immer schwierig, wenn man dann die Liste aufstellt, dass man dann den Namen korrekt aufschreibt. Da ist schon einiges passiert, ja.
Ja.
Zum Beispiel Tierwohl statt Tierschutz oder mit die oder ohne die. Ja. Immer wieder spannend.
Jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel im Europäischen Parlament, ich weiß nicht mehr, ob es immer noch so ist, aber eine Zeit lang immer abwechselnd mit Ja oder Nein gestimmt wurde. Also Martin Sonneborn hat sich dann, der Vorsitzende, glaube ich, von der Partei, die Partei, hat sich dann reingesetzt und hat wirklich mit Ja, Nein gestimmt. Haben Sie das auch so gehandhabt die letzten 6 Jahre?
Nein, habe ich nicht. Ich bin ja kein europäischer Parlamentarier. Mhm. Also da ist ja eine Stimme noch mehr egal als bei uns im Stadtrat. Und ich bin Stadtrat, das heißt, meine Aufgabe ist es, zu raten, was die Stadt möchte. Mhm. Und da kann ich nicht immer mit Ja, Nein abwechselnd abstimmen. Das geht nicht, sondern ich muss raten und ich glaube, ich habe ab und zu richtig geraten. Und ganz oft ist ja auch nur Abstimmung über tägliches Geschäft, ja.
Gerade so die letzten 2 Jahre, nachdem die Koalition geplatzt ist, waren die Mehrheiten ja sehr knapp. Also auch die Koalition hatte eine knappe Mehrheit, aber da meinte man zumindest, dass die sich zusammensetzen und irgendwie dann einen Konsens finden, um eine Mehrheit dann zustande zu bekommen aus eigener Kraft. Die letzten 2 Jahre war es ja teilweise wirklich spitz auf Knopf und man wusste bei manchen Abstimmungen gar nicht, ob die eine Mehrheit jetzt finden oder nicht. Wissen Sie, Abstimmungen, in denen Ihre Stimme dann auch den Ausschlag gegeben hat, gab es solche?
Genau, also ich bin immer ein guter Indikator gewesen. Also wenn ich angerufen wurde, dann war es knapp. Und leider war es dann aber am Ende immer so, dass sie doch irgendwo noch eine andere Mehrheit zustande bekommen haben, weshalb ich jetzt nie ausschlaggebend war für irgendeine Mehrheit. Umso wichtiger ist natürlich, dass ich mit der Partei, die Partei, als möglichst große Fraktion in den Stadtrat reinkomme. Dann bin ich öfters entscheidend.
Der sogenannte Frühwarnindikator dann.
Genau.
Was waren denn so Abstimmungen, wo Sie dann angerufen wurden?
Bei der Drehscheibe, Mobilitätsdrehscheibe. Das ist das, was mir jetzt als erstes einfällt. Mhm. Und bei den restlichen Sachen wurde ich nicht angerufen. Das war dann immer nur so mal so ein Antest nach dem Ausschuss. Weil im Prinzip, also sobald ÖDP-Brücke oder Freie Wähler, FDP mit dem Boot sind, war es ja eigentlich immer so, dass nie eine Stimme gefehlt hat. Und der Friedl und die Freihofer, die waren ja nie Teil von diesen Mehrheiten, die da beschafft werden mussten. Deswegen war die Gesamtkonstellation ein bisschen unglücklich. Das war dann meistens wie bei der Mobilitätsdrehscheibe eben, wenn die Grünen sich nicht einig sind und die Hälfte dafür dagegen stimmen will oder so. Dann wurde ich gefragt quasi.
Es ist ja so, dass Sie als Einzelstadtrat im Stadtrat sitzen, wenn man ein oder zwei Stadträte hat, dann hat man beispielsweise kein Fraktionsbüro, also keinen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin, die auch zuarbeiten kann. Wie bereitet man sich dann vor? Also klar, man kriegt die Vorlagen, man liest sich ein und alles, aber man hat jetzt, ich stelle mir vor, oder das ist so, dass man sehr viele Vorlagen bekommt und die sind teilweise auch sehr lang. Wie sah bei Ihnen so der Stadtratsalltag aus? Sie haben ja auch, weil Sie Einzelstadtrat sind, jetzt keine Fraktionssitzung im klassischen Sinne. Also da sitzen jetzt keine anderen, die auch drinnen sitzen mit Ihnen und beraten etwas vor. Haben Sie dann immer einen Stammtisch mit der Partei, die Partei gemacht und man hat dann überlegt, wie man abstimmen kann oder wie kann man sich das dann so vorstellen?
Ja, also so ein Stammtisch wäre das Beste wahrscheinlich gewesen, aber da sind dann quasi meine 2 Kinder dazwischen gekommen und ich konnte dann oder ich wollte abends nicht mehr immer fort sein. Und deswegen versuche immer im Gespräch zu sein mit möglichst vielen unterschiedlichen Leuten. Und ich habe dazu die Gelegenheit, erstens wiederum durch meine Kinder, weil ich dann in der Kita unterwegs bin, Kindergarten, Grundschule. Ich bin im Verein, Fußball, Landwirtschaft. wo man mit den unterschiedlichsten Leuten immer reden kann. Man hat so ein Gefühl, man kann, also erstens durch die Vorlagen natürlich, man kann sich auch Plenumssitzungen anhören. Man muss nicht immer dabei sitzen, auch wenn man nicht drin sitzt. Manchmal kann man sich auch einfach darauf verlassen, dass die anderen Kollegen das schon hinbekommen. Also ich habe mich auf jeden Fall nicht in jedes Thema eingelesen und eingearbeitet, weil ich auch kein Oberbürgermeistergehalt bekomme, sondern ich bin nur Einzelstadtrat. Ich habe zusätzlich, meistens im Sommer, mache ich immer verschenke ich ein Bier Zeit. Also nach so Ausschüssen oder Stadtratssitzungen laufe ich an der Donau entlang und frage random Leute, ob sie ein Bier trinken wollen mit mir. Und je nachdem, ob es schnell oder langsam das Gespräch sein soll, also ob die Person langweilig ist oder eher was Interessantes zu erzählen hat, trinke ich dann schnell oder langsam. Und dann kriegt man einfach von Personen, die man so nie treffen würde, auch Touristen oder Auswärtige oder mit Zweitwohnsitz, einfach so Sachen mit, die man wahrscheinlich bei einem Stammtisch von die Partei in irgendeiner Kneipe nicht mitbekommen würde. Und also zumindest so die Hauptthemen, sage ich mal, Verkehr und Wohnen. Die Verkehr habe ich studiert und Wohnen tue ich auch. Also ich bin quasi aufgestiegen von im Auto wohnen über ein Wohnheim, 1,5-Zimmer-Wohnung, 3-Zimmer-Wohnung in allen möglichen Stadtgebieten. Das habe ich in 9 Jahren geschafft. Habe ich auch, Expertisen und Fallstricke schon mir angeeignet oder bin reingetreten. Und durch alle möglichen Ämterkontakt, durch Kita und Teilhabe für Bildung und so weiter für meine Kinder, habe ich da auch quasi von der anderen Seite das miterlebt und was es eigentlich bräuchte. Und deswegen glaube ich, in einer guten Position zu sein, um erraten zu können, was die Stadt will.
Jetzt, Ihre Partei ist ja keine klassische Partei, sondern sie hatte den Anspruch, Politik auch mit dem Stilmittel Satire zu machen. Ich glaube, das ist so richtig dann ausgedrückt. Wie schafft man es im Regensburger Stadtrat, quasi das Stadtratsgremium, mit Satire zu bereichern?
Ja, wir sagen herkömmliche Parteien zu den anderen erstens. Und das Beste ist natürlich immer die Haushaltsrede. Bei den anderen, also Satire hilft meistens nur dann, wenn es ein Publikum hat. Und im Stadtrat, das habe ich so erlebt, also die Kollegen hören nicht oft zu und auch die Stadtbevölkerung hört nicht so oft zu. Deswegen ist das ein bisschen überbewertet, würde ich sagen. Und wir konzentrieren uns natürlich auf den Wahlkampf dann. Und da machen wir es also ein bisschen, ja, so wie die SPD quasi. Also die hat ja immer so ein halbes soziales Jahr vor Wahlen. Und wir machen so 1 bis 2 Monate extrem Wahlkampf. Und zwar sehr guten vor der Wahl, weil das ist entscheidend. Also am Ende entscheidet ja die Wahl über die Sache von 6 Jahren, wer welche Mehrheiten hat. Und da kann ich natürlich immer alles erzählen. So wie die anderen auch. Und dann mache ich habe jetzt sogar ein Wahlprogramm extra gemacht.
Ja, habe ich schon dabei für das Gespräch, da gehen wir später nochmal durch.
Ja, und ja, das ist immer ganz spannend. Ja, das steht dann immer viel drin und dann schauen wir mal, was dann passiert.
Jetzt, wenn wir das auch für die vergangenen Jahre, die Rückschau so ein bisschen abschließen, wer würden Sie sagen, ist im Stadtratsgremium neben Ihnen der oder die größte Satirikerin oder hat die größten Potenziale im Bereich Satire?
Also Potenzial haben schon viele. Also ich würde auf jeden Fall sagen, also Herr Janele sowieso, aber auch die Frau Freudenstein, von der ich sehr viel gelernt habe, was so Inhaltslehren so angeht und also dieses Machtpolitik machen. Also man macht Politik, um Machtpolitiker zu werden. Ja. Das ist schon immer wieder überragend, ja. Ansonsten gibt's noch Satiriker. Ja, nee, also ich glaube, das sind die zwei prägenden Figuren, würde ich sagen, neben mir. Also ich bin ein ganz kleiner, bescheidener Politiker daneben, glaube ich.
Aber ist es bei denen dann bewusst gesetzte Satire oder kommt es einfach?
Ja, das kommt eigentlich, glaube ich, aus dem Innern. Also ich glaube, die sind einfach in der falschen Partei gelandet am Ende. Und vielleicht sollten sie mal über einen Wechsel nachdenken, ja.
Oder anders gefragt, wer sind die staubtrockensten Personen im Stadtrat im Sinne von, dass sie die Sache am ernstesten nehmen?
Ja, das ist gemein, ja. Also ja klar, also wer es am ernstesten nimmt, das weiß ich schon. Mhm. Das ist natürlich der Herr Zierer. Aber wer noch, ja, also es gibt ein paar, die immer grimmig gucken. Das ist echt gemein jetzt, ja. Jetzt geht es um, wen will ich jetzt in die Pfanne hauen und wen nicht, aber
ja, ich frage sie, weil wir natürlich auch in dem Podcast die Aufgabe haben, so ein bisschen auch mit einzuordnen und ja, sind sie ja der Experte für den Bereich.
Ja, okay. Ja, die größten Witzfiguren sind auf jeden Fall die von der AfD, das ist auch klar. Und ja, der Ernste habe ich schon gesagt. Dann haben wir natürlich noch einen Teufel auch. Mhm. Der ist auch dabei, der guckt auch manchmal ernst. Und jetzt muss ich mal auf die andere Seite gucken, wer sitzt da noch rum? Ja, der Riepel war auch so ein Kandidat, der ist jetzt ja leider kein Stadtrat mehr. Der hat es auch sehr ernst genommen, ja. Ja, ja, Friedel nimmt es auch sehr ernst und ist dabei, ja, lustig. Der wollte ja auch Oberbürgermeister werden von der Partei, die Partei vor 6 Jahren und ist dann gescheitert, weil er dem Realo-Flügel quasi angehört und ich eher dem Egalo-Flügel. Und da konnte er sich nicht durchsetzen und musste dann ja seine eigene Wählergruppe da bilden. Genau, also jetzt habe ich ja schon mindestens 5 gesagt. Mhm. Ich glaube, es reicht, oder? Oder wie viel brauchen wir?
Ja, ich glaube, da kann man sich einen Eindruck bilden. Ist es ja bei der AfD beispielsweise so, die haben blau im Partei, beziehungsweise in der Parteifarbe, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass die auch durchaus mit Blauheit im Stadtrat geglänzt haben.
Ja, also zumindest dem einen sagt man ja nach, dass er immer blau ist. Und das finde ich, also wegen der Blau in der Parteifarbe, finde ich auch ein bisschen unangenehm, weil unser Outfit ist ja auch blau mit roter Krawatte und wir sind natürlich älter als die AfD und wir wollen ja aussehen wie durchschnittliche Politiker.
Für alle, die zuhören, also ich beschreibe mal den Herrn Frank, wie er da sitzt. Er hat einen grauen Hoodie an, drunter eine rote Krawatte, dann ein blaues Hemd und noch ein Anstecker, wo drauf steht die Partei.
Gewählt wie gesehen.
Gewählt wie gesehen.
Genau. Und das ist auch im Prinzip das Motto, ja. Mhm. Also wir müssen nicht glänzen, wir müssen nicht überzeugen, wir brauchen einfach nur ein schönes Gesicht und einen schönen Namen und dann werden wir gewählt.
Bevor wir in die Themen reinstarten, machen wir ja ganz klassisch in dem Podcast einen Ja- oder Nein-Block. Ich stelle Ihnen insgesamt 15 Fragen und würde Sie bitten, nur mit Ja oder mit Nein zu antworten. Der Gast nimmt eine sehr ernste Haltung jetzt ein.
Ja, jetzt wird's real, ja.
Die erste Frage, soll die Saarländer Regenbrücke gebaut werden?
Ja.
Soll die Stadt einen neuen Anlauf für die Stadtbahn starten?
Später. Erst ist der Landkreis dran, ja.
Soll Regensburg in der kommenden Wahlperiode zusätzliche große Verkehrsinfrastrukturprojekte beginnen?
Ja.
Soll die Altstadt weitestgehend autofrei werden?
Nein.
Befürworten Sie einen Einstellungsstopp im Verwaltungsbereich?
Nein.
Soll die Stadtverwaltung in den nächsten 6 Jahren strukturell verkleinert werden?
Auch nein.
Soll die Stadt Aufgaben an externe Dienstleister auslagern, um Kosten zu senken?
Also wenn es Kosten senken würde, könnten wir schon drüber nachdenken, ja.
Soll die Gewerbesteuer erhöht werden?
Nein.
Soll das Baulandmodell in seiner bisherigen Form bestehen bleiben?
Ja.
Soll die Stadt städtische Flächen verkaufen, um Einnahmen zu erzielen?
Nein.
Soll die Stadtbau massiv gestärkt und ausgebaut werden?
Ja.
Soll die Stadt stärker auf Nachverdichtung statt neue Baugebiete setzen?
Ja und nein.
Okay. Haben wir ein Problem mit dem Stadtbild in Regensburg?
Ja.
Soll Regensburg bis 2035 klimaneutral werden?
Ja, wäre schon nicht schlecht.
Soll die Stadt mehr kommunale Ordnungskräfte einstellen?
Nee.
Soll es in der Altstadt erweiterte Videoüberwachung geben?
Ja.
Vielen Dank.
Ja, danke für die Fragen.
Dann, wenn wir auf Ihr Wahlprogramm blicken,
ja,
können wir die Punkte vielleicht mal durchgehen.
Sind ja 10, ja, genau. Für Liste 10 übrigens, gell? 10 Punkte für Liste 10.
Der erste Punkt davon, es soll ein Frank- oder Frank-Tower gebaut werden. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ist auf jeden Fall ein Frank-Tower, kein Frank-Tower. Damit das diesen gleichen melodischen Slang wie der Trump-Tower hat. Das würde mit Frank würde es nicht funktionieren. Deswegen Frank-Tower, ja, also geht natürlich um die Innenstadt. Das ist mein Lieblingsprojekt, deswegen auf Position 1 im Wahlprogramm. Galeria Kaufhof, Gebäude platt machen, Frank Tower hinstellen und jeglichen Raumproblem in der Stadt, ja, den Chaos machen im Prinzip.
Und wie hoch soll dieser Tower dann werden?
Ja, da haben wir im Moment noch so eine Bürgerbeteiligung. Mhm. Man kann das Vorschläge machen, kann es aufzeichnen. Ich persönlich würde schon gern auf den Dom runterschauen können, aber im Prinzip ist mir die Höhe egal. Also.
Und weil wir ja auch oft über das Thema Finanzen sprechen, ich kann mir vorstellen, dass das eine kostspielige Angelegenheit wird. Wer soll das Ganze dann finanzieren oder wie soll das bezahlt werden?
Ja, von Steuergeldern natürlich. Und wir haben ja so einen Haushalt von 1 Milliarde ungefähr für 5-6 Jahre. Da können wir schon einen Franktower bauen, glaube ich. Man kann natürlich bei so einem Riesenprojekt auch mittlere Etagen verkaufen, um dann Geld zu generieren. Mhm. Ist ja kein Grundstück, wäre ja dann nur, wär nur Etagen. Deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall finanzierbar ist. Außerdem kann man eben sich ganz viele andere Projekte sparen, also drittes Rathaus und so weiter. Das wird dann einfach da untergebracht und da spart man sich natürlich auch wieder ganz viel Geld. Also ich denke, das ist auf jeden Fall finanzierbar.
Dann haben wir als zweiten Punkt, wir haben ja die Debatte in Regensburg, dass vermutlich ein Bürgerentscheid kommen wird, damit die Saarländer Regenbrücke nicht gebaut wird. Mhm. Da gibt es ja gerade die große Diskussion, soll man die bauen, soll man die nicht bauen? Sie gehen da ein Stück weiter und wollen die Saarländer Regenbrücke bauen, aber das auch noch gleich mit der vierspurigen Nordgaustraße verbinden.
Genau, plus vierspurige Sandkasse, Autoverkehr auf der Steinernen und den Holzgartensteg auch für den Autoverkehr freigeben, beziehungsweise so bauen, dass der da drüber fahren kann. Genau, also es ist im Prinzip ja so, Mobilität wird verlangt von den Bürgern, also man muss überall irgendwie hinkommen, man muss arbeiten gehen, man muss einkaufen gehen, man muss zu Ämtern, muss so und dies und jenes machen, man muss reinpendeln, rauspendeln, irgendwas. So, und jetzt haben wir die Stadtbahn abgelehnt, das heißt, es muss irgendwie anders funktionieren. Gut, wie macht man das dann? Also zu Fuß können alle nicht laufen, deswegen, obwohl ich das natürlich auch gerne propagiere, dass man zu Fuß geht, einfach um zu entschleunigen. Aber das wird es auch nicht lösen, deswegen brauchen wir einen Trichter, der quasi den Verkehr auffängt. Saarländer Regenbrücke ist da quasi der Start. Und dann brauchen wir die durchlässige Stadt, die sogenannte Schwammstadt, also die Autos werden angesogen und werden dann einmal durchgedrückt. Und das geht natürlich nicht alles über die Nibelungenbrücke, deswegen brauchen wir andere Möglichkeiten. Und da schauen wir einfach aus der jetzigen Sicht natürlich zurück. Und die Steinerne Brücke, da konnte man jahrzehntelang wahrscheinlich drüber fahren. Da ist Napoleon sogar schon drüber gefahren mit seinen Kutschen. Oder zumindest drüber geritten. genau. Und das würde ich einfach wieder rückgängig machen. Man muss das Rad nicht neu erfinden und das Auto auch nicht. Die Steinerne wird natürlich nicht ausreichen. Deswegen brauchen wir den Holzgartensteg, dass wir dann dort rüberkommen. Die Saarländer Regenbrücke wird alleine nicht reichen, weil wir werden natürlich im Norden, Stichwort Wohnraum, noch Wohngebiete ausweisen irgendwann. Bis Haselbach wird es wahrscheinlich alles zugebaut werden, kurz oder lang. Deswegen muss die Sandkasse als rechte Spur quasi auch noch vierspurig. Mhm. Da wird es dann wahrscheinlich auch eine Bürgerbeteiligung geben, ob wir die linke Seite oder die rechte Seite der ersten Häuser abreißen müssen. Das würde ich aber dann einfach den Bürger entscheiden lassen. Und dann hätten wir quasi so ein Y. Und der Fuß von dem Y ist dann mehr brückig. So. So ungefähr würde das aussehen. Und ich glaube, das ist zielführend. Jetzt muss ich kurz schauen.
Also es ist, würde ich sagen, im Bereich der Mobilität ein sehr weitgehendes Konzept. Also ich würde sagen, es ist eins der weitestgehenden, die so auf dem Tisch liegen bei den Wahlprogrammen. Vielleicht noch neben den Grünen und die ÖDP, die da einen gänzlich anderen Standpunkt vertreten.
Ja.
Es ist ja so, dass die Bürgerinitiative gegen die Stadtbahn ja dann so ein bisschen schuldig geblieben ist darin, irgendwie eine Alternative aufzuzeichnen. Also was gemacht wird, wenn die Stadtbahn nicht kommt. Wäre das beispielsweise so ein Konzept, wo Sie sagen, das könnte den Initiatorinnen und Initiatoren eigentlich dann ganz gut passen?
Das ist ein guter Hinweis, ja. Also ich bin noch nicht auf die Initiatoren zugegangen. Das wäre natürlich ein möglicher Verbündeter, wobei ich im Prinzip eher die CSU hier als Verbündeter sehe, weil wenn ich über die Steinerne Brücke natürlich mit meinem Auto komme, dann darf der Verkehr natürlich nicht stoppen, sondern wir müssen den natürlich dann in die Innenstadt lassen. Wir haben ja ganz viele Plätze. die könnten wir wieder zu Parkplätzen lassen, werden lassen. Im Franktower könnten wir Tiefgarage machen. Okay. Also da haben wir ja genug Platz, da gäbe es auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, Parkraum zu schaffen. Und wenn wir dann neue Fahrplatz, Domplatz, Heidplatz wieder als Parkplatz hätten, dann könnten auch die Geschäfte wieder aufleben, weil die Leute einfach wieder direkt ihre Einkäufe machen könnten. Ja.
Jetzt haben Sie ja bei der Ja-Nein-Fragerunde gesagt, man sollte im besten Fall bis 2035 klimaneutral werden. Ich persönlich würde sagen, es widerstrebt dem Ziel ja massiv. Oder wie kriegt man das dann zusammen?
Ja, also Klimaziele super schnell erreichen, ist ja unser Ziel. Mhm. Also, dass man möglichst schnell die Erderwärmung hat.
Ach so.
Damit dann endlich was gemacht wird. Also, dass dann die Leute sehen, okay, wir müssen doch was machen. Und deswegen widerstrebt es natürlich nicht.
Also, Ihre Strategie wäre quasi zu sagen, wir versuchen möglichst viel CO2 jetzt auszustoßen, damit die anderen Parteien dann darauf hingewiesen werden, dass es vielleicht jetzt Zeit wäre, möglichst schnell wieder die CO2-Emissionen zu senken.
Ja und nein. Also wir verbieten natürlich keine E-Autos, die dann zumindest lokal nicht den CO2-Ausstoß verursachen. Aber wir wollen im Prinzip ja auch durch diese Vierspurigkeiten den Platz schaffen für zukünftige Ideen, die man dann haben könnte. Also wir sind ja offen für neue Konzepte, neue Möglichkeiten. Vielleicht erfinden wir irgendwas Neues. Und deswegen wollen wir da erstmal den Raum schaffen, quasi, dass drüber nachgedacht wird und dann auch vielleicht entschieden wird. Das ist eher unser Ansatz. Und deswegen das Auto so zu verteufeln, das würde ich jetzt stark von mir weisen, ja.
Beim Holzkartensteg ist es ja so, dass eigentlich in der Debatte eher ist, das zu einer Radbrücke zu machen.
Richtig, ja.
Sie wollen den ja auch für den motorisierten Individualverkehr, das heißt dann auch für Autos und beispielsweise Busse.
Ja.
Wie lief bei Ihnen dann so die innerparteiliche Debatte dazu? Weil beispielsweise die CSU war ja gegen den Holzkartensteg und jetzt hat sie sich dazu entschieden, dafür zu sein. Und die Begründung von Frau Freudenstein war ja sinngemäß, weil da so viel gekifft wird mittlerweile und sich das irgendwie zu einem Ort entwickelt hat, wo man jetzt nicht mehr so gerne ist wie früher. War das bei Ihnen dann auch so in der Debatte und deswegen wollen Sie da gleich Autos rüberschicken?
Richtig, ja. Also das war im Prinzip der Kerngedanke, den haben wir tatsächlich von der CSU abgeschaut, die vor dem Hauptbahnhof ja auch wieder die Autos fahren lassen möchte, dass da nicht mehr so viel konsumiert wird. Aber auf dem Grieser Spitz kommen sie natürlich nicht auf die Idee. Und deswegen muss man als Partei da einfach auch helfen, seinen Kollegen, diese Gedankensprünge halt hinzubekommen. Und deswegen war die Debatte im Prinzip so, ich habe das quasi meiner Partei vorgeschlagen, wir machen das so und so. Und dann nach richtig harten Diskussionen, ungefähr 2 Sekunden, haben sie gesagt, ja, so machen wir das. Das ist sehr gut. Und dann habe ich das einfach aufgeschrieben und wir sind zum nächsten Punkt gegangen, ja.
Der nächste Punkt ist ja dann Lappersdorf und Karitz.
Allgemein, ja.
Allgemein für mehrstädtischen Wohnraum.
Mhm.
Da hatte ich eine Folge mit dem Bürgermeister Matthias Beer aus Beratshausen.
Mhm.
Der hat den Vorschlag gemacht, der hier mal mehr befürwortet wurde, mal weniger, dass man die Kreisfreiheit der Stadt Regensburg aufhebt und Stadt und Landkreis quasi so ein bisschen zusammenschmelzen, damit man eine gemeinsame Planung auch für wichtige Themen hat. Wäre es eigentlich nicht visionärer gedacht zu sagen, wir gemeinden einfach den ganzen Landkreis ein in die Stadt Regensburg?
Ja, richtig. Da wäre ich kompromissbereit. Wir könnten auch den kompletten Landkreis eingemeinden. Ich würde jetzt aber, um Leute nicht zu verschrecken und so, würde ich jetzt erstmal Schritt für Schritt gehen. Und es ist ja noch nicht jeder Tag Abend also gewesen und es wird auch noch Wasser die Donau runterfließen. Deswegen nehme ich das dann mit und für 2032 muss ja auch noch irgendwas noch nicht fertig sein.
Trump will ja beispielsweise Grönland in Amerika einverleiben, ich sag's mal so, und die Begründung ist ja die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Was ist die Begründung bei Lappersdorf und Karitz? Warum haben die einen strategischen Nutzen für die Stadt Regensburg?
Ja, wie ich es geschrieben habe im Wahlprogramm, also es geht ja um innerstädtischen Wohnraum hauptsächlich und den würden wir kostengünstig auf einen Schlag enorm vergrößern.
Mhm.
Und das ist im Prinzip die strategische Ausrichtung. Also es ist schon eng dran an Regensburg, also man muss nicht über eine Wiese gehen oder so. Gefühlt gehört es eigentlich schon dazu. Dann könnte man auch am Regen länger in Regensburg bleiben. Deswegen fände ich jetzt so eine nördliche Erweiterung ganz gut. Ansonsten, also bedeuten tun mir die beiden Dörfer nichts. Ich freue mich dann natürlich auf die ganzen Eingemeindungsjubiläen dann in 10, 20, 50 und 100 Jahren.
Mhm.
Und ich war in Schwabelweis dabei bei letztjährigen Jubiläumsfeier, genau, und da das ist einfach schön, wenn so Dörfer zusammenwachsen zu einer Stadt.
Sie haben ja jetzt bei den ersten 5 Punkten betont, dass das ja anschlussfähig für die CSU wäre.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, ob die CSU so auch sieht, aber zumindest ist da ja von Ihrer Seite, würde ich auch sagen, so ein bisschen strategisches Interesse dran, vielleicht, dass man koalitionsfähig wird in der nächsten Stadtratsperiode. Aber beispielsweise der Punkt 7 würde dem ja widerstreben, weil das wird die CSU ja, denke ich mal, ablehnen. Also da steht drinnen, Radwege mit PV überdachen und trocken anzukommen.
Ja, wenn man so ein Wahlprogramm liest, dann muss man auch zwischen den Zeilen lesen. Und mhm. Was nicht steht, drin steht, ist natürlich, dass man sich Personal spart beim Schneeräumen von den ganzen Wegen. Und damit werde ich auf jeden Fall auch die CSU catchen können. Falls mir die paar Stadträte von denen dann zur Mehrheit eben fehlen werden. Richtig. Ansonsten gegen trocken ankommen, ja, hat vielleicht der eine von der AfD was, aber in der CSU, ja, nee, weiß ich jetzt nicht.
Ich hätte es vielleicht beispielsweise auch so gelesen, jetzt haben Sie ja ein sehr autofreundliches Programm, würde ich sagen, dass sie beispielsweise dem Wähler auch Sand in die Augen streuen und sagen, es wird auch gar keine Radwege geben.
Ja, das könnten wir auch machen, aber bin ich dagegen natürlich, weil das ist natürlich auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und wenn man sich kein Auto leisten kann, sondern nur ein Fahrrad, dann ist man ja trotzdem noch ein Mensch, in meinen Augen zumindest.
Dann der Punkt 8, da wollen sie die Steuern erhöhen.
Richtig.
Und zwar wollen sie die Zweitwohnsitzsteuer höher als die GEZ einführen.
Richtig, ja, genau. Zweitwohnsitz ist ein Luxus, den man besteuern muss. Zweitwohnsitzpersonen, die nicht ihr Wahlrecht ummelden, sind nicht wahlberechtigt in Regensburg.
Mhm.
Das ist schade, weil es so viele gibt. Und man sollte sich nicht selber ausschließen von dem Wahlrecht und damit eben dem der Möglichkeit, mitzugestalten. Und als häufigste Begründung ist eben gesagt, dass wenn ich hier einen Erstwohnsitz habe, muss ich GEZ bezahlen, zu Hause zahlen es meine Eltern. Deswegen auf jeden Fall sollte die dann höher sein als GEZ-Gebühr. Und ja, ich denke, das ist eine gute Einnahmequelle für die Stadt. Und man darf natürlich nicht nur immer sagen, wie man alles das Geld ausgeben will, sondern muss auch sagen, wie man es einnehmen möchte. Und da ist ein ganz klarer Vorschlag von mir.
Also dann wollen sie quasi Anreize dann über den Preis schaffen, dass die Menschen alle sich nach Regensburg ummelden.
Richtig.
Jetzt hatten wir Forderungen, die sind in Teilen, würde ich sagen, zumindest im alten Stadtrat nicht mehrheitsfähig. Wie es im neuen ist, das müssen wir abwarten. Jetzt kommen zwei Forderungen, die dann wieder versöhnlicher sind und, glaube ich, schon mehrheitsfähig wären.
Hoffentlich, ja.
Zum einen stabil bleiben gegen Faschos und zum einen Regensburg weiter an der Donau lassen.
Ja, richtig, ja. Und bei neuntens bin ich, hoffnungsfroh, aber man weiß ja nie. Also, dass da ein paar mehr drin hocken werden, ist wahrscheinlich schon klar. Und dass die Masse an denen, die das okay finden, nicht größer wird, das bleibt zu hoffen. Und wird sich hoffentlich dann auch so im neuen Stadtrat eben darstellen. Und zu zehntens, genau, das ist quasi ein Rückblick auf meine jetzige Stadtratszeit. Regensburg weiter an der Donau lassen, das war damals eine meiner Forderungen.
Mhm.
Und ich habe es durchgesetzt, ich habe es gehalten.
Mhm.
Und ich werde es auch wieder alles dafür tun, dass es eben so bleibt.
Jetzt haben die anderen Parteien ja Wahlslogans wie Regensburg kann mehr, Regensburg
besser machen,
der Bürgermeister das. Bei Ihnen ist jetzt der Slogan ein bewährter Slogan, aber keiner, der auf Regensburg eingeht. Also Sie haben dann draufstehen, wählt die Partei, sie ist sehr gut.
Genau, das ist aber quasi der Standardspruch. Für Regensburg spezifisch haben wir erstens Regensburg am besten und kein Quatsch mehr. Das ist aber kein Quatsch mehr, ist eher für mich als Oberbürgermeister der Slogan und Regensburg am besten ist für die Partei. Und für das Wahlprogramm. Weil natürlich wäre es am besten, wenn das Wahlprogramm für Regensburg wäre und Regensburg am besten wäre sonst. Ja. Also Regensburg kann mehr. Da frage ich mich immer, ob die irgendwas vergessen haben. Also da fehlt noch irgendwas, glaube ich. Also was kann Regensburg mehr eigentlich? Weiß ich nicht. Besser für Regensburg oder Regensburger, ja, Regensburger, das hat er, glaube ich, von mir, da hat er gelernt, weil ich immer Regensbürgerinnen sage und Regensbürger. Aber wenn man Burger heißt, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, würde ich sagen. Zurück zu Regensburg am besten, finde ich am besten.
Wenn wir auf den Haushalt der Stadt Regensburg schauen, dann haben Sie ja schon ein Wahlprogramm, was würde ich sagen, gerade ein ungedeckter Scheck wäre. Also es ist schon eine sehr kostspielige Angelegenheit. Wir haben ja bis zum Jahr 2028 prognostiziert eine Haushaltslücke von 60 Millionen nur im Verwaltungshaushalt. Da sind noch gar nicht die Investitionen drinnen. Und ich vernehme gerade von keiner Partei, wie sie diese Lücke schließen möchte. Ich frage auch hier im Podcast oft nach, kriege da Ansätze, aber jetzt nichts, um diese Lücke auch geschlossen zu bekommen. Was wäre Ihr Ansatz, um diese Lücke zu schließen und auch noch zusätzliche Mittel für Investitionen zu mobilisieren?
Ja, also neben der Zweitwohnsitzsteuer jetzt natürlich gefragt.
Ja.
Das ist ja ein ganz klares Programmpunkt, ja. Da sehe ich es im Prinzip so ein bisschen wie beim Klimaschutz. Mhm. Also wir müssen uns nicht schützen vor dem finanziellen Kollaps. Der wird eh passieren. Mhm. Also wenn wir jetzt bundesweit, also da kann man jetzt als Kommune eben wenig machen, wenn wir jetzt bundesweit den Reichtum halt immer mehr auf wenigeren Schultern verteilen, dann ist es so, dass es auch in Regensburg irgendwann über kurz oder lang ankommt, dass wir den Mangel verwalten müssen. Fängt ja jetzt schon an, dass wir sagen, ja, können wir uns eine CI-Spende leisten oder dürfen wir es überhaupt oder wo wollen wir kürzen? Und dabei ist eigentlich klar, was wir alles bräuchten. Und wir könnten jetzt natürlich schon anfangen zu sparen und zu sagen, ja, wir geben weniger aus. Aber dann ist im Prinzip auch weniger Geld in der Stadt, wenn die Stadt weniger ausgibt in der Stadt. Und ich sehe da die Spirale im Prinzip, dass die anfängt und die geht nach unten, nicht nach oben. Deswegen würde ich im Prinzip das einfach so laufen lassen, um dann diesen großen Knall zu nutzen, das nicht mehr von fleißig auf reich umverteilt wird, sondern mal andersrum.
Sie haben ja trotzdem in den letzten Jahren einige Debatten erlebt und einige Haushaltsdebatten. Wo würden Sie sagen, was waren valide Punkte, die man einsparen könnte als Stadt Regensburg? Projekte, die man streichen kann, Dinge, die man anders machen könnte?
Ja, also es gibt viele, sag ich mal, zu Gutachten, die man sich hätte sparen können. Also man braucht nicht, wenn man politischen Willen hat, manchmal irgendwelche Gutachten, die dann so erfragt werden, dass sie dann das bringen, was sie bringen sollen. Mir fällt beispielsweise eins ein mit den Personalkosten. Ja, ich bin ja im Personalausschuss. Da wurde dann gefragt, wie Regensburg im Vergleich zu anderen Städten aussieht. Und dann kam natürlich raus, dass sie viel zu viel Personal hat für ihre Einwohnerzahl. Dass das aber nicht das Entscheidende ist, ist natürlich nicht Teil der Untersuchung gewesen. Und sowas kann man sich halt auch sparen, weil ich muss Regensburg nicht vergleichen mit Erlangen und Fürth und Ingolstadt und Augsburg war es, glaube ich, das letzte. weil Regensburg ganz anders ist. Also Regensburg liegt im Nirgendwo zwischen Oberpfalz und Niederbayern und Erlangen und Fürth zumindest liegt direkt neben Nürnberg. Das sind ganz viele Probleme, die die Stadt Regensburg lösen muss, halt dort sich in Nürnberg ansiedeln. Wir haben hier viel Grün. Also die Partei sagt natürlich, Beton ist die Lösung, aber entweder ich will halt eine schöne Stadt oder ich nicht. Und da muss ich das halt pflegen. Und dass ich, um zurückzukommen auf die Frage, viel Potenzial, was unnötig ist, um politische Forderungen, die man dann durchsetzen möchte, eben mit sowas zu untermauern. Von großen Projekten, also wurde ja im Prinzip die Stadtbahn gelöscht aus dem Haushalt und das Kongresszentrum, das war kurz vor meiner Zeit, da wäre vielleicht auch noch was drin gewesen. Ja, dritte Rathaus, ja, das wird halt kosten, aber das bringt dann was. Das würde ich jetzt nicht streichen, außer es geht in Frankdauer natürlich. Salaner Regenbrücke wird natürlich was kosten, aber das bringt natürlich dann auch ganz viel, weil ganz viele Autos reinfahren können. Ja, ansonsten, jetzt muss ich kurz überlegen, fällt dir was ein? Soll ich zu irgendwas Stellung nehmen, was dir im Kopf ist? Ihnen, Entschuldigung.
Ich nehme das jetzt mal so wahr, dass Sie, würde ich mal sagen, einen anderen Politikansatz verfolgen. Eigentlich fast schon so einen klassisch ursozialdemokratischen, also massiv zu investieren, damit wir uns quasi rauswachsen durch steigende Steuernahmen dann aus dem Problem des Haushalts. Ist es so richtig eingeordnet?
Ja, schon. Also ist ja auch im Prinzip so ein bisschen vergleichbar mit der Staatsquote, wenn man jetzt so Länder anschaut. Also wie groß ist das BIP an der Wirtschaftsleistung? Und das sind natürlich die ganzen skandinavischen Länder vorne. Mhm. Und eher so südosteuropäische Länder. Also jetzt, wenn man jetzt einen EU-Vergleich macht, sind da eher bei einer geringen Staatsquote. Und da muss man sich dann halt fragen, was ist besser? Und so ein großer Haushalt, so eine große Staatsquote, die sorgt natürlich dafür, dass wenn eine Krise passiert in der Wirtschaft, dass die relativ trägen Geldflüsse des Staates eben das abfedern. Und deswegen sehe ich das schon so, dass man so einen gewissen Grundstock an staatlichen Ausgaben auf jeden Fall braucht.
Sie haben ja, wenn ich das richtig gelesen habe, BWL studiert.
Ja, also Logistik und BWL ist ein Teil davon gewesen. Mhm. Ja.
Und jetzt habe ich zum Beispiel mit Joachim Wohlbergs darüber gesprochen, wie man privates Kapital mobilisieren kann. Auch jetzt mit Helene Siegloch, die beide unterschiedliche Ansätze verfolgen, aber schon irgendwie Kapital mobilisieren wollen. Joachim Wohlbergs hat den Vorschlag eingebracht, das Grundstück des dritten Rathauses zu verkaufen als Stadt und dort Wohnbebauung zu machen. Und das Grundstück, wo die Matthäus-Runtinger Berufsschule ist und die wiederum dann südlich des Jahnstadions zu errichten. Frau Siegloch hat bei mir den Vorschlag gemacht, wiederum, dass man so einen Bürgerfonds macht, wo man irgendwie als Bürger Geld reinlegen kann und damit wird Wohnbebauung gemacht. Mhm. Jetzt sind Sie ja ein ausgewiesener Wirtschaftsfachmann als BWLer.
Natürlich.
Was wäre so ein Vorschlag? Braucht es privates Kapital in Regensburg? Auch für die Projekte, die Sie ja vorschlagen, da könnte man ja durchaus mit privatem Kapital gemeinsam zusammen die Projekte machen.
Ja, also man braucht im Prinzip ja immer irgendjemand, der das Geld gibt. Und deswegen kann auch Regensburg nicht alles selber machen und braucht immer irgendwie jemand, der zumindest leiht, wenn ich selber mitmacht. Grundstücke zu verkaufen, widerstrebt mir im Prinzip aus dem Gedanken heraus, dass wir halt immer, solange wir nicht den ganzen Landkreis eingemeinden, das schon eine sehr endliche Ressource ist an Fläche, die werden wir die verkaufen nicht mehr haben. Deswegen Flächen verkaufen, nein, aber schon natürlich Privatkapital akquirieren, zusammen mit jemand anderem das bauen, wenn man es nicht selber bauen kann, das ist natürlich noch besser. Das waren wir, glaube ich, auch bei der Ja-Nein-Frage mit der Stadtbau. Das ist natürlich, wäre natürlich die Top-Lösung, dass man als Stadt das selber machen kann.
Also ein bisschen auch andocken an dem grünen Vorschlag zu sagen, Bürger könnten da irgendwie Geld reingeben. kriegen ja. dann beispielsweise das jetzt einfach mal in den Raum geschmissen, keine Ahnung, 2, 3, 4% Rendite drauf. Das ist ja auch eine sichere Anlage dann. Mit dem Geld könnte dann die Stadtbau Wohnungen bauen.
Jo, genau, das ist im Prinzip so. Nur wir haben beim letzten VfB-Ausschuss, Verwaltung, Finanzbeteiligung, ich weiß nicht, ob Sie das angeschaut haben oder angehört, das war schon möglich, hat aber rechtliche Probleme und muss muss erstmal Expertise aufgebaut werden in der Stadt. Und im Prinzip wäre es dann einfacher, wenn man nicht so einen Fonds bildet, sondern wenn die Privatleute einfach quasi der Stadt das einfach so leihen, wie es jetzt auch geht, mit so Anleihemöglichkeiten. Und das Problem dann ist, dass das natürlich dann nicht zweckgebunden ist, aber wenn der Bürger halt sieht, es passiert was, die und die Mittel werden jetzt eben bereitgestellt für sowas. Das haben wir jetzt da nicht besprochen, aber so würde ich das jetzt weiterentwickeln, dass wenn wir dieses Mittel dieses Fonds nicht ausnutzen können, weil es personelle, rechtliche und strukturelle Schwierigkeiten gibt, das in der Stadt aufzubauen, und wir den anderen Weg gehen, den es eben schon gibt, dass man der Stadt auch so leihen kann, dass wir dann eben so transparent sein müssen, um zu zeigen, okay, das Geld, was wir eingenommen haben, geben wir für solche Projekte dann aus. Das wäre eine Möglichkeit, würde ich sagen.
Wenn wir beim Frank Tower bleiben, Donald Trump hat es ja jetzt mit dem Ballsaal so gemacht. Also Donald Trump baut einen neuen Ballsaal und wollte den jetzt möglichst ohne Steuergeld bauen lassen und hat dann bei privaten Unternehmen Geld dafür akquiriert. Also haben dann Alphabet, Oracle und wie sie alle heißen, Geld dazugegeben und damit wird das Ganze jetzt gebaut. Wäre es nicht eine denkbare Lösung, auch zu sagen, dass BMW, Schneider Electric, Conti und so dann für den Frank Tower auch Geld mit dazugeben, weil einfach auch als Leuchtturmprojekt für die Stadt Regensburg?
Ja, es ist immer, sowas ist immer denkbar. Und man darf ja auch, also nicht verhindern, dass gute Projekte scheitern. Also man darf sich ja nicht selber ein Bein stellen, würde ich sagen. Und wenn die angesprochenen Unternehmen da was dazugeben wollen, ist das natürlich immer möglich. Und apropos, ja, da die Partei, die sucht natürlich auch noch Großspender, falls jemand zuhört. Wir haben nämlich ein Budget von 300 Euro, deswegen wäre es ganz gut, wenn das jemand verdoppeln könnte.
Jetzt habe ich mir auch die Ausschüsse und den Stadtrat angeschaut. Sie haben ja vorhin gemeint, der Stadtrat hat jetzt nicht so die große Bühne. Deswegen erkläre ich es mir auch, dass Sie jetzt keinen Antrag gestellt haben, aber wäre es nicht denkbar, jetzt noch vor der Wahl einen Antrag zu stellen und den Frank Tower auch quasi in die Abstimmung im Stadtrat zu bringen?
Ja, das ist möglich. Es widerstrebt mir, weil ich hatte eigentlich vor, es zu schaffen, dass ich eine ganze Legislaturperiode durchbekomme, ohne dass ein einziger Antrag von mir abgelehnt wird. Und ich sehe den jetzigen Stadtrat noch nicht in der Position, dass sie so weit sind, dass sie die Vision von dem Frank Tower eben verstehen oder verarbeiten können oder auch fühlen können, sage ich mal, im Herzen, dass es jetzt wichtig ist. Deswegen würde ich das jetzt noch vermeiden. Ich habe jetzt auch drüber nachgedacht, wäre das ein Antrag oder nicht, aber die Ausschussgemeinschaft eben mit der Riebiesel-Partie zu beenden, um eben solchen Aktionismus eben zu verhindern. Aber das wäre dann auch ein Antrag, der würde wahrscheinlich angenommen werden. Aber ja, ich bin da noch zwiespältig, ja. Ich muss mal schauen. Weil eigentlich bin ich ja so ein Joker quasi im Stadtrat. Und wenn niemand dir zuhört oder niemand dir deine Fragen beantwortet, kannst du immer zu mir kommen. Und dann ermögliche ich einfach Dinge, wie ich zum Beispiel auch Jakob dann immer ermöglicht habe, in seine Ausschüsse zu gehen. Sonst hätte er halt überall zuschauen müssen.
Wenn wir auf die Wirtschaft blicken, dann haben wir in Regensburg schon eine gute Wirtschaftsstruktur. Und es gibt die einen Unternehmen, die natürlich gerade auch mit der gesamtwirtschaftlichen Lage auch mitleiden, BMW beispielsweise. Andere, die boomen gerade auch durch die ganze Transformation, also Schneider Electric, die Maschinenfabrik Rheinhausen. Was kann sich die Wirtschaft in Regensburg mit einem Oberbürgermeister Frank darunter vorstellen? Wie würde das dann aussehen?
Ja, auf jeden Fall würde ich das nicht zerstören. Und auch weiterführen. Also es gibt ja diese Clusterbildung, die relativ gut funktioniert. Auch mit TechBase 2, was geplant ist. Das würde ich auch sofort unterstützen. Und war vor 6 Jahren auch schon ein Thema bei uns, dass wir wollen, dass mehr Frauen in die Wirtschaft kommen. Mhm. Und das würde ich eben auch stark fördern. Das habe ich leider. Egal. Richtig. Würde ich auf jeden Fall, weil das bringt auf jeden Fall was. Dann haben wir im Gegensatz zu vor, sag ich mal, 60, 70 Jahren, haben wir doppelt so viele Leute dann in der Wirtschaft.
Mhm. Was wären so Wirtschaftszweige, die Sie halt dann ausbauen wollen? Also TechBase haben Sie schon angesprochen gehabt.
Also es gibt natürlich diesen medizinischen Bereich, auch an Dings hier, im Odessa-Ring. Biotech und ach so, halt, jetzt ich habe die Frage falsch verstanden. Jetzt muss ich natürlich sagen, auf jeden Fall alles, was mit KI hat, ist. Mhm. Ja, also würde ich auf jeden Fall fördern. KI und wie heißt das andere noch? Digitalisierung. Mhm. Also die zwei Bereiche, die sind sehr wichtig. Auch für die Zukunft. Die würde ich auf jeden Fall fördern und vielleicht können wir da auch ein neues Cluster bilden. Mhm.
Sie haben vorhin gemeint, dass wir ein Problem mit dem Stadtbild in Regensburg haben. Mhm. Jetzt gibt es da ja zwei Deutungsweisen, wie man die Frage verstehen kann. Zum einen so, wie Friedrich Merz es angedeutet hat, und zum anderen, das hat zum Beispiel Frau Siegloch gesagt, dass Grün fehlt, dass irgendwie teilweise wir sehr autozentriert sind in Regensburg. Also die erste Frage wäre, wie Sie es verstanden haben. Und die zweite Frage wäre dann, wie man das lösen könnte.
Ja, ich merke schon, es gibt auch eine dritte Möglichkeit. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall, unser Stadtbildproblem ist natürlich grau. Mhm. Also auch Sandfarbe, viel Sandfarbe und grau. Und es liegt daran, dass zu viele alte Menschen da rumlaufen und zu viele Touristen, die auch meistens alt sind. Und das Stadtbild, was daran das so problematisch ist, ist, dass junge Leute sich dann unsicher fühlen. Muss ich jetzt gleich Erste Hilfe leisten eventuell? Oder passiert sonst irgendwas? Braucht der eine Serviette oder was ist los? Und eine Lösung im Prinzip ist relativ einfach. Also alte Leute kommen ja nicht in die Innenstadt, um die anzuschauen, weil die so schön ist, sondern die sind ja nur zum Essen gehen und trinken gehen dort, und man könnte Ausgleichsflächen schaffen oder zumindest suchen. Und vielleicht gibt es beim Pögelgut eine Fläche zum Beispiel. Da wäre das St. Josef direkt in der Nähe. Und dann einfach ein bisschen Restaurant, ein bisschen was zu trinken. Und dann sollte das eigentlich ausreichen. Und dann können die Touristen sagen, ja, wir waren in Regensburg, und die Alten können sagen, wir waren was essen. Und beide zusammen genommen können sagen, wir waren in Regensburg und haben was gegessen. Und dann wäre das unser Stadtbildproblem, glaube ich, in der Altstadt wäre gelöst, würde ich sagen.
Wenn wir bei der Altstadt bleiben, dann haben wir da mehrere Punkte, die gerade in der Debatte sind. Also ich beginne dann ab dem Bahnhof. Da gibt es ja einmal die Durchgangssperre. Die möchte die CSU aufheben. Wäre das etwas, was Sie unterstützen würden?
Nee. Das wäre, glaube ich, so ein Knackpunkt im Koalitionsgespräch, aber ich bin auf jeden Fall dagegen, dass da wieder die Autos vor dem Bahnhof links und rechts fahren. Das ist einfach ungeschickt, weil man muss ja zum Bus rüberlaufen, und die Busse kommen ja immer eigentlich entweder in 20 Minuten oder stehen schon da und man muss rennen. Und deswegen ist es sehr ungeschickt, wenn da die Autos wieder vorbeifahren würden. Und außerdem finde ich das eigentlich relativ schön, wenn man da rauskommt und dann Richtung Innenstadt laufen kann. Und jetzt kommt wahrscheinlich der zweite Punkt mit der Videoüberwachung, wenn ich vorweggreifen darf. Wir haben Videoüberwachung und Beleuchtung, um das Sicherheitsgefühl eben zu verbessern. Und das würde ich natürlich ausweiten auf die Maxstraße, ebenfalls mit Beleuchtung und Videoüberwachung, dass sich das Sicherheitsgefühl natürlich auf größere Teile dieser Strecke ausweiten. Die Verdrängungseffekte würde ich aber versuchen, durch Musik quasi zu verhindern. Mhm. Also so gute Musik dann zu spielen, dass die Leute, die wir verdrängen wollen, da bleiben und nicht noch weiter verdrängt werden. Okay?
Wie kann ich mir das dann logisch vorstellen? Also es gibt quasi, sie beleuchten dann durch bis zur Maximilianstraße.
Genau.
Und dort ist es ja beleuchtet, dann müssen sie ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, Flutlichter oder so aufstellen, damit das noch mehr beleuchtet wird. Und dann würden ja die Menschen weiterziehen, weiß ich nicht, noch weiter in die Altstadt rein. Und sie wollen dann aber, dass die Menschen bleiben, indem sie gute Musik abspielen.
Genau, ja. Also das Sicherheitsgefühl durch Licht- und Videoüberwachung bleibt. Mhm. Aber die Leute werden nicht weiter vertrieben, die dieses schlechte Gefühl erzeugen.
Würden Sie dann für die Musik, die abgespielt wird, ein Gutachten in Auftrag geben?
Natürlich. Aber nicht nur eins. Also man muss ja, also es sind ja komplett unterschiedliche Klientels. Also nur weil ich vorne am Bahnhof mich aufhalte, heißt ja nicht, dass ich die gleiche Musik höre wie jemand hinten auf der Maxstraße Richtung Dachauplatz. Das ist ja ein komplett anderes, komplett anderer Musikgeschmack, würde ich sagen. Das ist ja auch komplett, also vom Höhenunterschied jetzt nicht viel, aber ich würde sagen, das eine ist nördlicher und das andere ist südlicher.
Mhm. Dann wäre die normale Anschlussfrage gewesen, was Sie mit dem Galeria Kaufhof machen wollen. Das haben wir ja schon gelöst.
Ja.
Da kommt der Frank Tower hin. Und genau, in der Altstadt würden Sie auch wieder den Autoverkehr zulassen. Wahrscheinlich auch ohne jegliche Restriktion.
Falsch. Also natürlich nur dort, wo es Sinn macht.
Mhm.
Also in den ganz engen Gassen macht es natürlich keinen Sinn. Sondern die Plätze ja, und die müssen natürlich erreichbar sein, aber da gibt es ja die bekannten großen Straßen, wenn man dann vom Bismarckplatz reinfährt oder von der Maxstraße rüber zum Dom und so weiter, über den Kornmarkt und so weiter. Das wissen wir ja alles. Also die großen, das sieht man eigentlich schon. Also wo es logisch ist, dass Autos fahren dürfen, dürfen Autos fahren, und wo nicht, dann halt nicht. Das ist ja eigentlich klar.
Aber könnte man dann nicht auf die Eigenverantwortung der Bürger setzen, dass, wenn es eng wird, ja, sie schon selber wissen, dass sie da nicht durchfallen sollen?
Wenn man das nur könnte, ja. Ja, nee, ich glaube nicht.
Dann ist ja, es gibt ja auch die Debatte darüber, ob man nicht zu weit gegangen ist, die Altstadt für die Fahrräder freizugeben. Was kann man mit ihnen dann dort erwarten?
Sobald da die Autos fahren werden, werden die Fahrräder den Grünstreifen um die Innenstadt nutzen. Also eigenverantwortlich.
Also bauen sie quasi so eine Fahrradautobahn drumherum?
Ja, die gibt's ja im Prinzip schon.
Ja.
Die Fußgänger, die kommen ja dann mit dem Auto, und dann können die Fahrräder da fahren. Eine Sache, die mir noch ganz wichtig, also ganz am Herzen liegt, wir haben ja, jetzt ist Winter, aber es wird auch wieder der Sommer kommen. Und da werden Kinder mit Familien oder Familien mit Kindern wieder auf die Spielplätze und so weiter kommen. Und da gibt es im Moment, da gibt es wieder die Diskussion mit Toiletten und so weiter, gibt es ja eine Ungleichbehandlung zwischen Hunden mit Besitzern und Kindern mit Familien. Und meine Lösung im Prinzip von dieser ganzen Thematik wäre Kinderkotbeutel, die man einfach neben die Hundekotbeutel hängen könnte, dass dann auch das Toilettenproblem gelöst wird und die Ungleichbehandlung aufgelöst wird und man dann sich darauf freuen kann, endlich wieder im Sommer dann auf die Spielplätze zu gehen.
Dann ist es ja so, wir wählen am 8. März. Ich persönlich gehe davon aus, dass es eine Stichwahl geben wird. Wenn Sie, ich will Ihnen da nicht zu nahe treten, aber ich würde behaupten, dass es dort eine Stichwahl geben wird. Und wenn Sie in die Stichwahl kommen, gegen wen wird es dann in die Stichwahl gehen? Was tippen Sie?
Ja, ich verstehe natürlich die Frage korrekt. Wenn ich nicht direkt gewählt werde, muss ich in die Stichwahl gehen, das ist klar. Ich glaube, das wird dann ein Duell zwischen mir und einem anderen Kandidat oder Kandidatin. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also natürlich, die Leute sagen ja, die Freudenstein, aber glaube ich eigentlich nicht. Und das wäre jetzt auch kein wirkliches Duell dann. Das wäre eher so, dann nochmal, müssen alle nochmal hin. Und das Ergebnis ist im Vornherein eh schon klar. Wenn es jetzt ganz spannend werden sollte, dann tatsächlich zwischen dem Jakob Friedl und mir, würde ich sagen. Weil das wäre dann echt so eine Schicksalswahl, ob die Leute so ein bisschen vorankommen wollen oder ganz viel oder dann kommt es echt, glaube ich, drauf an, was wollen die Bürger wirklich. Und das wäre, glaube ich, am spannendsten.
Und dann gewinnen sie die Wahl und
selbstverständlich.
Müssen eine Koalition bilden. Wollen sie überhaupt eine Koalition bilden oder wollen sie mit wechselnden Mehrheiten regieren?
Ich will eigentlich mit einer Mehrheit regieren. Aber wenn es dazu natürlich jemand braucht, der sich als Steigbügelhalter andienen möchte, dann nehme ich das gerne an. Am liebsten würde ich aber tatsächlich so wechselnd machen, ja.
Und angenommen, Sie müssten eine Koalition bilden, wer steht Ihnen politisch am nächsten? Was wäre so eine gute Koalition für Regensburg?
Also wir sind ja die extreme Mitte und in der Mitte, ja, da gibt es ganz viele eigentlich, die häufen sich da so ein bisschen und denken alle, dass sie in der Mitte sind. Also ich könnte mir natürlich Brücke vorstellen, CSU, SPD, auch Freie Wähler, Grüne, ÖDP, also im Prinzip alles außer Faschos und Spaßparteien.
Also wer sind Faschos und wer sind Spaßparteien?
Ja, natürlich FDP ist natürlich bei den Spaßparteien ganz vorne und AfD ist natürlich unkoalierbar. Ja, gesichert rechtsextrem, also nicht zu machen. Und als einen Koalitionspartner habe ich dann noch die Linken vergessen. Die sind ja jetzt auch wieder dabei. Die würde ich auch nehmen.
Und wenn Sie dann Oberbürgermeister sind und in diesen Gesprächen stecken, was wären Dinge, die für Sie unverhandelbar sind?
Unverhandelbar ist auf jeden Fall, Regensburg die Donau wegzunehmen. Also ich habe erschreckend auch wieder, ich habe das in keinem anderen Wahlprogramm gelesen, dass Regensburg an der Donau bleiben soll. Ich hoffe mal, dass da keine irgendwelche Hinterzimmergespräche irgendwie laufen. Das wäre auf jeden Fall unverhandelbar. Zweitens, die Sache, glaube ich, mit dem Autoverkehr, das ist mir schon extrem wichtig, ja, das wäre, glaube ich, auch nicht verhandelbar. Seit Dennis werden mir sehr gute andere Angebote gemacht, dann denke ich, kann man darüber reden. Ich bin ja lernfähig und ich kann zuhören und ich kann mich auch anpassen. Ich bin, wie nennt man das, beliebig genug, um für jeden Spaß da, den die anderen Parteien mir da vortragen, dann auch irgendwie, ja, den Oberbürgermeister zu spielen. Ja.
Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass Sie gerne Ihr Wahlkampfbudget verdoppeln würden, von 300 auf 600. Jetzt für die Wähler gefragt, wenn Ihnen jemand Geld dafür bieten würde, Ihre Position zu ändern, würden Sie das tun?
Nein, auf jeden Fall nicht. Nee, keine Chance. Aber wenn, also wir werden wieder Wahlplakat-Paten suchen. Also wenn ihr ein Wahlplakat haben möchtet vor eurer Haustür an der Laterne, dann dürft ihr euch immer eins aussuchen und ihr dürft es dann wie jedes Mal nach jeder Wahl auch abhängen und behalten. Das nur so als kleine Werbung in eigener Sache. Falls ihr Lust habt, schreibt mich einfach an.
Und abschließend die Frage, dann sind Sie Oberbürgermeister, regieren die 6 Jahre und wir sitzen wieder 2032 zusammen vor der nächsten Wahl. Was wird sich spürbar für die Menschen in Regensburg ändern?
Geändert haben, ja. Wahrscheinlich, also erstens wird natürlich der Frank Tower da stehen, schon wahrscheinlich, oder zumindest angefangen haben zu bauen, je nachdem wie hoch er sein muss. Wir werden mit dem Auto wieder überall hinfahren können. Wir werden trockenen Rades überall hinfahren können. Wir werden an der Donau weiterhin spazieren können. Und im Prinzip würde ich sagen, dass die ganze Stadt so ein bisschen gelassener sein wird. Also es wird so ein Gefühl von, ach, es ist Kommunalwahl, aber es ist eigentlich egal, weil ich gebe einfach der Partei die Partei meine Stimme und dann habe ich mit Politik einfach wieder 6 Jahre nichts zu tun und weiß, es ist in guten Händen. Wir können einfach so weitermachen.
Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Frank.
Vielen Dank auch.